Ich habe zwei Themen und bis zur letzten Minute, ich habe nicht gewusst, was ich... Ich habe gebetet und keine Antwort gekriegt, aber ich hoffe, ich denke, das ist so, was der Herr heute sagen möchte. Und ich möchte aus Markus Evangelium, Kapitel 2, ab 1. Vers vorlesen. Markus 2. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihm wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war, und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihnen Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben. Und ab Vers 11, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten: Niemals haben wir so etwas gesehen. Und ich möchte ein Thema sagen, die heißt vier Freunde. Ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber das ist immer sehr gut, so einen Freund zu haben. Das ist sehr gut, dass irgendjemand an deiner Seite ist. Dass irgendjemand wie Mose, der Ohr und Aaron, die haben seine Hände gehalten. Das ist sehr, sehr gut. Und in Sprüchen 17,17 steht geschrieben: Ein Freund liebt allerzeit. Und als ein Bruder wird er in der Not erfunden. Und wisst ihr, es gibt einen Spruch, man sagt, den Freund erkennt man in der Not. Aber ich habe ein bisschen anders interpretiert, und mein Spruch heißt: Den Freund erkennt man nicht in der Not, in der Freude. In der Not sind wir vielleicht alle ganz schnell da. Wir haben Beileid, wir haben Mitleid, wir möchten helfen. Aber andersrum, ja, wenn du schon das fünfte Auto hast und ich habe kein Auto, ich habe Trabant, ja, und fahre schon lange Zeit. Wenn du ganz glücklich bist und ich nicht, wenn du schon, ich weiß nicht, das zweite Haus, das dritte Haus hast und ich miete eine kleine Wohnung, und ob wir, können wir für die Erfolge von unseren Freunden, können wir auch freundlich sein, können wir auch sagen: Schön, dass du jetzt das fünfte Auto hast. Schön, dass du jetzt ja gute Klamotten hast, dass du gesund bist. Ob wir sowas machen können. Und das ist immer das Problem, nicht nur in der materiellen Welt. Wir können auch in der geistlichen Welt schauen, ob mein Hauskreis wächst oder nicht, ob meine Gemeinde wächst oder nicht. Werde ich mich freuen, wenn bei anderen besser läuft, sogar geistlich gesehen, als bei mir. Und das ist schon eine sehr, sehr große Frage, und das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte jetzt von vier Hindernissen erzählen oder sagen, welche lassen uns nicht zum Jesus zu kommen. Also diese vier Freunde, die haben so abgemacht, sie haben entschlossen: Wir möchten, dass unser Freund, dass er gesund wird. Wir möchten, dass er zum Jesus kommt. Und wisst ihr, hier steht geschrieben, und nach einigen Tagen, und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Früher war kein Internet, kein Telefon, kein Funk, kein nichts, keine Werbung. Aber wisst ihr, wenn Jesus irgendwo war, sofort war das bekannt, sofort. Und diese vier Freunde, die haben sich entschlossen, wir möchten unseren Freund zum Jesus bringen. Und ohne Kampf gibt es keine Schlacht, ohne Schlacht gibt es keinen Sieg. Und die erste Hindernis, ich habe so genannt, die heißt Menschenmenge. Und die haben den Freund genommen und getragen. Die Bibel, hier steht nicht geschrieben, sagt nicht, wie lange haben sie den Freund getragen. Eine Nacht, einen Tag, paar Tage. Ich kann euch sagen, als ich bei dem Militär war, wir waren damals ganz junge, ich war noch in der sowjetischen Militär und es war Zeit, als ich vielleicht 50 Kilo war oder 52, alle Soldaten. Und wir haben einmal, so, das war eine Übung, und wir haben einem Mann auf eine Tragbare getragen. Da ich kann euch sagen, der war auch vielleicht 50 Kilo, aber das war schwer. Nach ein paar Stunden, das war schwer. Und die Leute, welche gelähmt sind, die sind schon, die sind ein bisschen dicker als normale. Und die Bibel sagt nicht, wie lange haben sie ihn getragen. Aber da, wo Jesus war, war immer so viele Leute. Ich war einmal auf einer Konferenz, das war in Moskau, und ich habe ein bisschen zu spät gekommen, das war nicht meine Schuld, sonst bin ich immer schon rechtzeitig. Und von der Tür, da waren, ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viele Reihen. Und da war eine messianische Konferenz, und ich konnte vielleicht nur mit Ellbogen, mit den Füßen und Händen vielleicht ein paar Reihen durchgehen. Und weiter nicht mehr. Wisst ihr, die Juden, die stehen fest. Die lassen dich nicht durch. Da kannst du alles machen, was du möchtest. Du kommst nicht durch. Und so, man kann sich vorstellen, da wo Jesus war, da plötzlich, die andere Stelle sagt, die ganze Stadt war in der Bewegung. Und so, die sind ein paar Tage, Nächte gegangen, und da sehen sie die Menge. Vielleicht, die sind zu viert, noch mit einer Tragbare, ja, und die vielleicht durch eine Reihe, zweite Reihe, klappt nicht. Und vielleicht haben sie gesagt, weißt du, mein Freund, wir haben alles gemacht, Entschuldigung, verzeih uns, du siehst die Menge, du siehst, wir kommen nicht durch, wir haben alles gemacht. Einmal, ich erzähle meine Geschichte, einmal eine Henne und ein Schwein, die wollten etwas Schönes für den Herrn, für den Bauer ja, machen. Und die Henne sagt zum Schwein, so Schweinchen, schau mal, lasst uns ein Frühstück für unseren Herrn machen, der ist so gut zu uns. So von meiner Seite kommt Spiegelein von deiner Schinken. Und dann das Schwein überlegt eine Weile und sagte, weißt du, für dich wird das ein Opfer sein, aber für mich wird das Hingabe heißen. Und das ist eine Frage, liebe Geschwister. Manchmal sagen wir, oh, ich habe so ein Opfer gemacht, ich bin heute so bis 10:30, sagen wir, bis 11:30 wird heute der Gottesdienst sein. Bis 11:30 und morgens muss ich, keine Angst, und morgen muss ich zur Arbeit gehen, oder war eine Gebetsnacht, oder war ein Fasten. Einmal bei uns in der Gemeinde, ein Mann hat gefastet, und ich habe sofort gesehen, sofort. Der hat 2 Stunden gefastet und sofort. Und ich komme auf ihn zu und sage, lass das, weil an deinem Gesicht steht geschrieben, frag mich nicht, sonst werde ich dich kaputt machen. Ja, und ich sage, das ist kein Opfer, nicht dem Herrn wirst du gefallen, nicht dir. Geh und ess und sei fröhlich. Ja, und manchmal wir denken, oh, wir haben so ein Opfer gemacht, so ein Opfer, Herr, du hast mein Opfer, sehst du mein Opfer nicht? Nein, der sieht nicht. Weil Jesus Christus hat nicht seine Hand geopfert oder sein Bein. Der hat hingegeben. Das heißt Tod. Sein Blut ist vergossen. Und wisst ihr, ich sage ziemlich oft, dass eigentlich den Sieg hat er nicht am Kreuz errungen, sondern im Garten. Dort war die richtige Schlacht. Am Kreuz war die Tatsache. Aber um zum Kreuz zu gehen, um das alles, diese ganze Folterung, um das alles mitzumachen, er sollte sich entscheiden im Garten. Herr, ich möchte zum Kreuz gehen. Ich möchte zum Kreuz gehen. Und manchmal sehe ich Leute in unserer Gemeinde, ich weiß bei euch das nicht der Fall, aber du wirst so vielleicht so schief anschauen oder und ja, die gehen weg und sind beleidigt und so weiter. Oder du sagst etwas, die sind schon beleidigt. Ich sage immer, du hast noch deine Gethsemane noch nicht durchgemacht. Noch nicht durchgemacht. Sonst, für die ganzen Dinge, welche hinter deinem Rücken gesprochen wird, welche irgend andere Dinge, du wirst dort sein. Das war noch nicht dein Garten. Du hast das noch nicht gemacht. Und diese vier Freunde, die haben sich entschieden, egal was passiert, egal was auf uns zukommt, wir möchten zum Jesus. Egal. Und wir gehen durch. Und die Bibel schreibt nicht, wie ich verstehe das ist auch meine Interpretation, aber vielleicht konnte es so sein. Ja? Wir werden aus von anderer Sichtweise schauen, diese Stelle. Hier steht nicht geschrieben, aber die sind durchgegangen. Die Menschenmenge, die sind durchgegangen. Die haben nicht gesagt, Entschuldigung, mein Freund, du siehst unser Opfer. Wir haben dich 2 Tage getragen, die Familien gelassen, die Arbeit und alles. Nein, die haben sich entschieden. Und liebe Geschwister, einmal entweder kommt noch dieser Garten in eurem Leben oder war schon. Wir müssen, egal was passiert, was auf uns zukommt, wir müssen zu Füßen Jesus. Das ist das beste Ort, welcher überhaupt gibt. Dort kriegen wir Heilung, dort kriegen wir Vergebung, dort kriegen wir alles. Nur bei ihm. Die zweite Hindernis heißt der Minderwertigkeitskomplex. Und so, die waren schon an der Haustür, aber haben die aufgemacht und ja, da konnten sie nicht rein, weil das ganze Haus war voll, da konnten sie nicht rein. Und dann kommen sie auf eine interessante Idee, gut, dann klettern wir auf das Dach. Warum nicht? Und dann haben sie wahrscheinlich dem Freund genommen oder vielleicht umgedreht und sein Kopf war unten und die haben ihn so gezogen und der schreit, lasst mich, ich möchte nicht, lasst mich einfach weg. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ich habe so viele Dinge gesehen, die Leute, welche ihr Komplex haben. Ich war auch einer. Ich kann sehr gut solche Leute verstehen. Du kannst sagen, was du möchtest. Die akzeptieren das nicht. Die sagen, nein, ich bin nichts. Überhaupt nichts. Ich taue nichts. In meinem Leben, ich bin Jude und vielleicht als ich in der 4., 5. Klasse war, ich habe richtig erfahren, dass ich Jude bin. Und dadurch, dass die Leute haben mich geschlagen, so und auch war ganz schlimm und ich konnte nicht verstehen. Ich habe die gleiche Farbe gehabt wie der anderen. Aber in Weißrussland wahrscheinlich der Geist von Antisemitismus ist so stark verbreitet, dass sofort überall, die haben mir im öffentlichen Verkehr, ich war schon verheiratet, wir haben schon zwei kleine Kinder gehabt. Ich habe immer gehört, Jud, immer. Das. Und für mich war das wie ein rotes Tuch. Und zuerst haben sie mich geschlagen, dann habe ich die geschlagen. Ich habe extra Boxen gelernt, extra. Und als die Direktorin von der Schule hat mich in ihr Zimmer geholt, ich bin so gestanden und da waren ganz große Jungs, also 2, 3 Klassen älter als ich. Und sie hat mich gefragt, haben die dich beschimpft? Ich sagte, ja, gut, geh raus. Nichts gesagt. Und dann, aber wisst ihr, das war in mir gesät. Immer wieder. Und als ich mich bekehrt habe, ich bin in die Gemeinde gekommen, in eine Pfingstgemeinde. Und da waren, ich habe schon erzählt heute, waren circa 800, 900 Leute. Und das erste Mal bin ich gekommen, war sehr gut. Und dann habe ich mich bekehrt. Aber an einem Gottesdienst, ein Mann schlägt die Bibel auf und lest Hebräerbrief. Und mir ist ganz heiß geworden, weil das Wort Jude, Hebräer, ich konnte nicht sehen, nicht hören. Und ich habe gedacht, die ganze Gemeinde, also 800 Leute, die schauen jetzt mich an. Und ich wollte am liebsten unter den Tisch gehen. Und das war so schlimm für mich. Jedes Mal, als ich in die Gemeinde war, ich habe gebetet, Herr, bitte, dass die Leute auf keine Idee kommen. Einfach das. Und ich habe manchmal gesagt, Herr, warum bin ich Jude geboren? Warum? Das war so schlimm. Und der Herr, der ist gut. Und der hat einmal gesagt, die Geschichte habe ich letztes Jahr erzählt, ich möchte, dass du Pastor wirst. Und ich habe gesagt, kein Problem. Aber wenn du die Hebräerbrief einfach weg machst, ich werde nie von der Bühne sagen, dass Jude bin, dass Hebräer ist. Ich werde nie, weil ich bin so durch die Straßen so mit genicktem Kopf gelaufen. War ganz schlimm. Ich erzähle, jetzt bin ich frei, deswegen kann ich das erzählen. Aber das war mein Komplex und ganz schlimmer Komplex. Ganz schlimmer. Gut, von der Frauenseite, ich habe das nicht erlebt, aber die Männer, haben schon, das heißt ja, ganz normale, das war ganz normal. Und dann habe ich auf eine Stelle gekommen, 2. Korinther 1, 21, 22. Gott ist aber, der uns befestigt samt euch in Christum und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen das Pfand, den Geist gegeben hat. Also Pfandhaus ist ein Begriff für euch, ja? Erkläre ein bisschen. Bei uns gibt es auch solche Pfandhäuser und da bringst du eine ganz wertvolle Sache, so einen Schmuck und zum Beispiel das kostet vielleicht 1000 Euro und die geben dir 100 oder 150 und wenn du in 2 Wochen nicht zurückholst, dann behaltet die Stadt. Das ist ganz normale Verbrechung, aber gut, staatliche Verbrechung. Ja. Und ich konnte nicht verstehen, der Herr hat uns seinen Heiligen Geist gegen den Pfand gegeben. Wir sind so wertvoll, liebe Geschwister, wir sind so teuer, dass der Herr, dass sein Heiligen Geist sein Ruach, sein Heiliger Geist, Ruach, der hat uns gegeben. Einmal ein Freund, der war auf der Autobahn und der wollte tanken, dass sein Auto, sein Tank war leer. Und der kommt und tankt, dann kommt er zur Kasse und dann stellt er vor, der hat seine Brieftasche vergessen. Und dann sagt der Mann am Schalter: Entschuldigung, ich habe mein Geld zu Hause, meine Brieftasche. Vielleicht haben Sie Kreditkarte. Auch nicht. Was können Sie gegen Pfand geben? Haben Sie so ein Ring aus Gold, ein Diamant? Nein, nicht. Haben Sie Rolex? Nein, ich bin Pastor. Was haben Sie denn? Was können Sie gegen Pfand geben? Oh, meine Frau sitzt im Auto. Ich weiß nicht, ob er die zurückgeholt hat oder nicht. Ich denke doch, der ist Pastor. Ja, aber, liebe Geschwister, wisst ihr, dass der Herr dich so liebt, dass er das Teuerste, was er hat, seinen Geist, dir gegeben hat? Und er sagte: Jesus habe ich jetzt weggenommen. Aber ich komme wieder. Ich verspreche dir, ich komme wieder. Und ich werde dich mit meinem Heiligen Geist nehmen. Ich komme mit meinem Sohn wieder. Wenn ich die Christen sehe, welche ganz, ganz depressiv sind, welche ganz, ganz mürrisch und die jammern und alles ist schlecht und die Wirtschaft ist schlecht und das und alles und volle Angst sind. Einmal, als das war 1942 oder 43, der Wehrmacht hat einfach London bombardiert und da war eine ältere Frau, und immer als die Flugzeuge in der Luft waren, da waren diese Sirenen und die Leute sind in einen Bunker gelaufen und die sind immer zu Hause geblieben. Das war so ein Hochhaus, sogar die Kerze angezündet und geschlafen. Und dann einmal kommen die Leute nach dem Alarm hoch, das war am nächsten Morgen, und die Nachbarn fragen: Also, gnädige Frau, Sie haben keine Angst? Warum gehen Sie, wenn die Bombe jetzt so fällt und explodiert? Und sie sagte: Wissen Sie, ich bin eine Christin und ich lese die Bibel. Und in der Bibel habe ich gelesen, dass der Herr, der schläft nicht. Und wenn der Herr schläft nicht, warum sollen wir beide nicht schlafen? Dann werde ich schlafen. Die war so einfach, die hat dem Herrn so vertraut. Und so, wenn ich die Christen sehe, welche volle Angst sind. Was werde ich morgen essen? Was wird morgen mit den Kindern sein? Welche wirtschaftliche Lage? Was wird das und jenes? Dann verstehe ich manche Dinge nicht. Auch einmal mein Freund, der, als er noch kein Christ war, der mochte diese ganze kriminelle Romanen, ja, der hat die gelesen wie ein Weltmeister. Und aber der war so, der war ganz interessant. Das Buch war vielleicht 500-600 Seiten und der hat das neue Buch angefangen zu lesen und circa 50 Seiten hat er gelesen, ist schon alles passiert. Und er war so neugierig, da konnte er nicht weiterlesen. Und er hat die letzte Seiten aufgeschlagen, hat gelesen, wer war das, wer hat gestohlen, wer war der Mörder. Und dann konnte er wieder, also von vorne ganz ruhig, lesen. Als er Christ geworden ist, der hat die Bibel aufgeschlagen und hat angefangen zu lesen. Und er hat die ganze Geschichte, so die, die, die Schöpfungsgeschichte gelesen und dann der erste Sündefall und dann wie der Herr mit Abraham so seinen Bund schließt und dann schaut er, dass dann die ganze diese Dinge kommen, dass der hat wahrscheinlich bis in 5. Mose gelesen, dass das Volk auch dem Herrn nicht mehr gehorsam war. Und der war so ein bisschen neugierig. Interessant, wie ist das zum Ende gegangen? Und der schlagt einfach Offenbarung, das letzte Kapitel, und der schaut, dass die Sieger, welche an der Jesus-Seite sind, die werden auf den goldenen Straßen laufen. Und der hat geschrien, unsere sind gewonnen. Und der konnte weiterlesen. Und liebe Geschwister, wir sind an der Seite von Sieger. Amen. Der Jesus Christus, der hat schon lange gesiegt oder besiegt. Und du bist an seiner Seite. Naja, gut. Ich sehe ganz große Begeisterung. Ja, in Afrika, da die Leute hätten schon gesprungen. Na gut, aber ihr seid nicht von Norddeutschland, ne? Und wenn ich das höre, wenn ich solche Christen sehe, die traurig, die sind so da verstehe ich etwas nicht. Da kann ich einfach nicht verstehen. Manchmal sage ich, dass ich bin, bei uns gibt es in Weißrussland, wenn du ein Held bist, da kriegst du eine Medaille, und ich bin zweimal Held. Ich habe zweimal bei der Geburtstag von meiner Frau und nicht ohnmächtig geworden. Ich habe gesehen, wie die Kinder zur Welt kommen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wisst ihr, dass ihr nicht nur hier, dass ihr auf der Erde seid, das war nicht der Wunsch von Vater und Mutter, ja. Doch, aber der Herr hat euch gewollt. Glaubt ihr? Der Herr. Und die erste Sache, der erste Kampf war, dass ihr aus den 5 Millionen euren Konkurrenten nur bist du zu Ziel gekommen. Du, der Einzige. Du bist durchgebrochen. Du warst der Erste. Naja, gut. Du warst durch. Das war der erste Sieg. Und dann deine Mutter hat keine Abtreibung mit dir gemacht. Das war der zweite Sieg. Und dann komischerweise, also es kommt dieser Augenblick, das Kind wird geboren und man erwartet jetzt ein Orchester, man erwartet, dass jetzt etwas Besonderes. Wer freut sich am meisten, dass das Kind zur Welt kommt? Wer kann mir sagen? Wer freut sich am allermeisten? Die Bakterien, Mikroben und Bazillen. Die Millionen, die reibende Hände, haha, das ist unser Opfer. Und sofort, als das Kind zur Welt kommt, sofort, die sind bei dir. Und dann habt ihr auch solche Spritze bekommen, ja. Das sind solche, das mit irgendwelchen schönen Dingen, ja, hier ist mit Vitaminen. Stimmt das? Nein. Was? In kleinen Dosen. Du bekommst die schlimmsten Krankheiten. Herr, möchtest du das Kind jetzt kaputt machen? Was machst du mit ihm? Jetzt die Bazillen, jetzt noch. Das Kind ist gerade geboren. Herr, du siehst das nicht? Warum wird das alles gemacht? Um einfach dein Immunsystem einfach zu, dass sie fängt zu arbeiten. Wenn in deinem Leben, wenn du schon groß bist, wenn diese schlimmen Krankheiten kommen, dass dein Immunsystem richtig widersteht. Und manchmal denken wir, ach Herr, wir bekehren uns und sofort, Herr, ich möchte heiraten, möchte Haus, möchte Auto, Geld, ja, möchte gute Arbeit. Und wir denken, der Herr wird uns jetzt geben. Wir haben uns bekehrt. Aber es kommt ganz anders. Es kommt ganz kleinere Dinge. Zuerst wirst du ganz klein auf die, kann man sagen, Probe gestellt. Und dann die Versuchungen, dann die Anfechtungen werden immer größer. Und der Herr möchte dich nicht kaputt machen, nicht zugrunde. Er möchte dich stark machen. Nur durch diese Dinge kannst du geistlich wachsen. Nur dadurch. Und deswegen, ich möchte nicht so gerne, wenn irgendwelche Dinge in mein Leben kommen. Aber wenn die kommen, der Herr weiß, ich kann und ich werde kämpfen. Ich werde nicht abgeben. Ich werde nicht traurig sein. Ich werde nicht müde, weil die Adler, die werden nicht müde. Der Herr ist mit uns. Wisst ihr, ich habe einmal einen Film gesehen von den Adler. Und interessanterweise, dass der kleine Adler, der möchte auf keinen Fall fliegen. Im Nest ist ihm sehr, sehr gut. Er sitzt dort. Aber der Vater, der fängt an, ihm zu zeigen. Der so an dem Rande, der so, läuft so. Aber der möchte nicht. Dann die Mutter nimmt dem kleinen Adler auf den Rücken und fliegt mit ihm. Und das, deswegen zeigt sie, ja, schau mal, du bist nicht geboren, in dem Nest zu bleiben. Du bist geboren, zu fliegen. Aber der haltet an die Feder und voller Angst. Dann dreht sie sich um und der fällt runter. Und dann der Vater so, der ist so neben, also ich erkläre, wie ich das verstehe, ja. Und der sagt auf der Sprache, der fällt runter und der sagt, so Junge, jetzt, die Flügel raus und fange an zu fliegen. Und der so gekrämt, voller Angst, der mir wie ein Stein fliegt und sagt, Vater, ich werde jetzt, du machst mich kaputt, ja, oder ich werde jetzt kaputt sein, ja. Und so auf die Millimeter, Zentimeter, der fliegt und der Vater kommt unter ihm und der kommt auf seinen Rücken. Und wisst ihr, was habe ich gesehen oder was habe ich verstanden? Der Vater fliegt schneller, als du fällst. Sag mal Amen. Amen. Dein Vater kann schneller fliegen, als du fällst. Du wirst nie kaputt werden. Der wird dich fangen. Vertrau ihm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ich habe noch zwei Dinge. Habt ihr noch Zeit? Ja?